D-Radio Wissen. Update.
Wir sehen glasklar, dass hier eine Gewerkschaft ihre Rechte wahrnimmt. Und wir sehen die einzige Gewerkschaft, die offensichtlich den Arsch in der Hose hat, die am Ende des Tages sagt, was Sache ist und die bereit ist, dafür zu streiken.
Die Gewerkschaft der Lokführer will es jetzt wissen, sie streikt wieder. Und zwar ab morgen gut 5 Tage lang, weil sie den Arsch in der Hose hat, wie es Gewerkschaftsführer Klaus Wieselski formuliert hat. Das ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Stefanie Gebert, hallo.
Update.
Es wird der längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn sein. Wieder hat die GDL, die Gewerkschaft der Lokführer, ihre Mitglieder zum Arbeitskampf aufgerufen. Los geht es morgen Nachmittag im Güterverkehr. Ab Donnerstag früh 2 Uhr trifft es dann auch alle Bahnreisenden im Regional- und Fernverkehr. Auch die S-Bahnen werden bestreikt. Schluss ist erst am Montagmorgen um 4. Grund ist nach Ansicht von GDL-Chef Wieselski nach wie vor die Tarifpolitik der Deutschen Bahn.
Wir verstehen das, was wir zurzeit vor uns finden, als eine klare Kampfansage des Arbeitgebers Deutsche Bahn in Richtung der Lokführer und Zugbegleiter. Er will hier ein Exempel statuieren, keine Tarifpluralität und entgegen unserer grundgesetzlich geschützten Rechte eine Selbstaufgabe unserer verfassungsmäßigen Koalitionsfreiheit.
Noch lässt sich nicht absehen, wie viele Züge tatsächlich ausfallen werden. Es kommt ganz darauf an, wie viele Bahnmitarbeiter sich am Arbeitskampf beteiligen. Außerdem gibt es noch die verbeamteten Lokführer, die gar nicht streiken dürfen. Die Deutsche Bahn wird wieder einen Ersatzfahrplan veröffentlichen. Trotzdem müssen Reisende natürlich mit Problemen rechnen. Der GDL-Chef bittet um das Verständnis der Bahnkunden.
An der Stelle ist meine Bitte an alle diejenigen, die davon betroffen sind, auch zu sehen, dass hier eine Gewerkschaft in ihren Grundrechten beeinträchtigt werden soll und wir am Ende offensichtlich die Einzigen sind, zusammen mit den Piloten, die sich das nie gefallen lassen können und wollen.
Noch am Wochenende hatte es vertrauliche Gespräche zwischen der Bahn und der GDL gegeben, doch die sind offenbar von den Lokführern überraschend beendet worden. So jedenfalls berichtet es ein Bahnsprecher.
Die GDL-Spitze hat die Gespräche dann platzen lassen, völlig überraschend und entgegen jeder Verabredung. Und sie droht nun mit neuen Streiks und das aus reinem Machtinteresse.
Auch in den eigenen Reihen wird das Machtbewusstsein des GDL-Vorsitzenden Klaus Wieselski schon länger kritisiert. Einige Lokführer sind deshalb aus der Gewerkschaft ausgetreten. Einer der kritischen Wortführer innerhalb der GDL ist Volker Siefke. Er sagte dem SWR, die Mehrheit der GDL-Mitglieder wolle gar keinen Streik. Deshalb seien die Entscheidungen von GDL-Chef Wieselski undemokratisch.
Die Basis muss bestimmen, was die Führung macht und nicht umgekehrt. Und Herr Wieselski praktiziert das umgekehrte Prozedere. Und das wird dann verderbt werden.
Wieselski selbst hatte sich am Morgen gegen diese Vorwürfe gewehrt. Im Deutschlandfunk sprach er von einer Hetzkampagne.
Ich darf zugestehen, dass die Hetzkampagne gegen die ehrenwerten Berufe Lokführer und Zugbegleiter und auch gezielt gegen meine Person in den vergangenen Wochen ihre Wirkung nicht verfehlt haben, weil wir mit unseren rechtmäßigen Streikmaßnahmen in die Nähe von Terroristen gestellt worden sind. Und das haben weder Lokführer noch Zugbegleiter verdient.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Oktay Kock schreibt bei Facebook, ich finde das, was die GDL da abzieht, total lächerlich und unverschämt. Und am schlimmsten betroffen sind vor allem diejenigen, die kein Auto fahren können und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Adrian Strauß hält dagegen, Politiker gönnen sich innerhalb kürzester Zeit eine satte Diätenerhöhung. Waren es 10%? Aber den Lokführern will man nicht entgegenkommen. Schlimmer noch, dass die Menschen sich hier über die GDL beklagen, anstatt versuchen, sie zu verstehen. Wie war das noch gleich? Jeder steht sich selbst am nächsten? Und Seven meint, wenn es nur um Lokführer gehen würde, okay, aber Machtspiele gehen gar nicht. Ich hoffe, ihr verliert. Bei vielen Usern richtet sich die Kritik konkret gegen GDL-Chef Klaus Wieselski. Dr. HC Alternon postet, das nennt der Wieselski also rechtzeitig, Dienstagnachmittag informieren, dass Mittwoch gestreikt wird. Und Christoph Lütt gefragt, wie kann ein Einzelner eine ganze Republik als Geisel nehmen? Und schlicht und kurz zum Schluss, der User TuffCookie twittert, ich kotze.
Was sonst noch wichtig war?
Mehr als einen Monat lang wurde nach ihm weltweit gefahndet. José Luis Abarca, der Bürgermeister der Stadt Iguala. Heute wurden er und seine Ehefrau festgenommen in der Hauptstadt Mexikos. Dort hatte er sich nach Polizeiangaben wochenlang in einem Apartment versteckt. Der Vorwurf gegen Abarca, er soll der Polizei von Iguala den Befehl gegeben haben, mit Gewalt gegen eine Kundgebung von zukünftigen Lehrern vorzugehen, weil sie den Auftritt seiner Ehefrau stören würden. Am 26. September hatten die linksgerichteten Studenten in Iguala einen Protestzug begonnen und wurden mit Polizeigewalt auseinandergetrieben. Bei dem Einsatz starben 6 Demonstranten, 43 Studenten wurden verschleppt. Ein Protestteilnehmer erinnert sich.
Die Nacht, die Dunkelheit, die Polizisten, die auf uns schießen, um uns zu töten wie Tiere. Zu sehen, wie Freunde sterben, andere umzingelt. Wir waren hilflos.
Dieser Polizeigewalt folgte ein Wegsehen der Behörden, denn sie unternahmen erst einmal nichts. Obwohl es die Hinweise gab, dass die Polizei die entführten Studenten einer kriminellen Bande übergeben hatte, den Guerreros Unidos. Die Frau des Bürgermeisters selbst war ein führendes Mitglied dieser Organisation, die in zahllose Drogengeschäfte in Mexiko verstrickt und schon lange in Iguala aktiv ist. Wochenlang protestierten die Angehörigen der vermissten Studenten mit anderen Aktivisten und forderten die Politik auf, einzugreifen. Die rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen kann kommen. Die Basis der thüringischen SPD hat zugestimmt, dass die drei Parteien über einen Koalitionsvertrag verhandeln. Fast 70% waren dafür. Sollten sich die Parteispitzen von SPD, Linken und Grünen auf ein Regierungsprogramm einigen, dann soll der linken Landeschef Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Er wäre der erste Politiker der Linkspartei in einem solchen Amt. Bundespräsident Joachim Gauck hatte gesagt, er habe damit Probleme und auch einige SPD-Mitglieder haben Vorbehalte.
Die SPD geht unter, wenn das hier zu Rot-Rot-Grün kommt. Die SPD muss weiter bestehen. Wir dürfen mit den Kommunisten nicht zusammen machen. Sagt das euren Leuten in den Ortsverbänden.
EU-Länder dürfen Flüchtlingsfamilien nicht mehr so leicht nach Italien abschieben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat entschieden, dass die Behörden sich vor einer Abschiebung von Italien erst garantieren lassen müssen, dass die Familien dort zusammen untergebracht werden. Außerdem muss Italien sicherstellen, dass die Kinder der Flüchtlinge so betreut werden, wie es ihrem Alter entspricht.
Was noch wichtig wird.
In den USA wird die Macht neu verteilt. Bei den Kongresswahlen entscheidet sich, wer in den beiden Kammern, Senat und Repräsentantenhaus, die Mehrheit hat, die Demokraten oder die Republikaner. Und das wiederum ist entscheidend für die letzten 2 Jahre Amtszeit von US-Präsident Barack Obama. Beobachter glauben, dass die Wähler mit der Politik Obamas abrechnen werden. Und das heißt, dass die Republikaner in beiden Häusern die Mehrheit haben werden, sagt Klaus Linsenmeier von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington.
Das wird garantiert ganz sicher ein Denkzettel werden. Das ist allerdings nicht unüblich. Die Midterm-Elections sind immer ganz schlechte Zeiten für amtierende Präsidenten. Die Ratings für ihn sind extrem schlecht und man kann wohl davon ausgehen, dass er beide Häuser verlieren wird. Das heißt, er wird gegen einen republikanischen Senat und ein republikanisches Repräsentantenhaus regieren müssen.
Die ersten Wahllokale schließen um Mitternacht unserer Zeit und kurz danach dürften US-Fernsehsender erste Prognosen präsentieren. Allerdings könnte es eine Weile dauern, bis klare Ergebnisse vorliegen. Denn in einem der Schlüsselstaaten, Alaska, beginnt die Auszählung der Stimmen erst am frühen Morgen unserer Zeit. Krieg ist teuer, Frieden schließen aber auch. Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos reist gerade durch Europa, um Geld zu sammeln. In Kolumbien herrscht zwar noch kein Frieden, die Gespräche mit der FARC-Guerilla kommen aber voran.
Es gibt Menschen in Kolumbien, die den Krieg vorziehen. Und natürlich können wir so weitermachen wie bisher. Und irgendwann nach vielen Jahren und weiteren tausenden Toten und Verletzten würden wir vielleicht den Sieg über den Feind erringen. Aber, und da spreche ich wohl für die Mehrheit der Kolumbianer, wir wollen nicht noch weitere Jahre auf den Frieden warten. Wir wollen nicht, dass es noch mehr Opfer in diesem Land gibt.
Inzwischen dauern die Verhandlungen zwischen der Regierung und der FARC schon 2 Jahre. Schätzungen sagen, es wird etwa 45 Milliarden US-Dollar kosten, wenn ein Friedensvertrag umgesetzt wird. Morgen wird Santos auch bei Kanzlerin Angela Merkel um finanzielle Hilfe bitten.
Und sonst in der Welt?
Hunderttausende Schiiten feiern in diesen Tagen das Ashura-Fest. Sie erinnern damit an die Schlacht von Karbala im heutigen Irak. Im Jahr 680 töteten dort Soldaten des Kalifen Yazid Hussein, den Enkel des Propheten Mohammed. Nach Ansicht der Schiiten war er Mohammeds legitimer Nachfolger. Die Schlacht markiert damit auch die endgültige Trennung von Schiiten und Sunniten. In der Vergangenheit gab es während des Ashura-Festes immer wieder Anschläge. Im Irak sichern deshalb rund 25.000 Polizisten und Soldaten die Pilgerroute von Bagdad nach Karbala. Ein Anschlag wurde aber heute aus Saudi-Arabien gemeldet. Dort haben 3 Vermummte auf Schiiten geschossen. Nach Angaben der Polizei wurden 5 Menschen getötet. 6 Verdächtige wurden inzwischen festgenommen. Die Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern dürften künftig schwieriger werden. Bisher gehörte dazu nämlich oft der Austausch von Gefangenen. Heute hat das israelische Parlament aber ein neues Gesetz beschlossen, das diesen Austausch einschränkt. Wenn ein Richter jemanden wegen Mordes verurteilt, kann er jetzt besonders schwere Umstände der Tat feststellen. Wer so verurteilt wird, darf nicht mehr im Rahmen von Friedensverhandlungen freigelassen werden. Zuletzt hatte Israel im vergangenen Dezember einige palästinensische Langzeitgefangene freigelassen. Unter ihnen waren auch verurteilte Mörder. Der tschechische Präsident Miloš Zeman steht schon länger in der Kritik, weil er ziemlich viel Alkohol trinkt. Jetzt hat er auch noch Journalisten und die russische Punkband Pussy Riot beleidigt. Passiert ist es während eines Interviews, das der tschechische Staatspräsident traditionell alle 3 Monate dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Darin nennt er die Mitglieder von Pussy Riot Prostituierte und schimpft, die meisten Kommentatoren kämen aus der Mülltonne und gehörten deshalb in die Latrine. Im Netz kursiert schon ein Video mit dem Titel Fotze heran, Fotze hinein. Da hört man den Präsidenten unterlegt mit Disco-Musik. Der tschechische Ministerpräsident Bohuslav Sobotka sagt, Zeman habe mit seiner Fäkalsprache das Präsidentenamt beschädigt. Bürgerinitiativen in Tschechien haben für die kommenden Tage Proteste angekündigt.
Wissensnachrichten. Forschung muss nicht immer bierernst sein. Man kann sie auch albern, ironisch oder sogar tänzerisch präsentieren, wie bei dem Contest Dance Your PhD, Tanze deine Doktorarbeit. Katrin Sieker aus den Wissensnachrichten ist jetzt hier. Die Dance Your PhD-Gewinner in diesem Jahr 2014 stehen fest. Siegerin ist diesmal eine Biologin aus den USA. Welches Doktorarbeitsthema tanzt diese Wissenschaftlerin denn?
Yuma Nagendra von der Uni Georgia ist die Siegerin. Sie tanzt mit einer Gruppe von Akrobaten, wie sich junge Pflanzen im Wald durchsetzen. Und das Video kann man sich auch im Netz angucken, wie alle Finalbeiträge. Es ist ein reiner Internet-Contest und bei Nagendra geht es konkret um das Leben und Überleben von jungen Pflanzen in den Appalachen. In der Doktorarbeit hat sie sich nämlich mit der Flora in dem Mittelgebirge in den USA beschäftigt.
Und welche künstlerischen Tanzverrenkungen kann ich mir da jetzt genau anschauen?
Die Akrobaten winden sich in dem Video so ein bisschen durch die Luft am Trapez auf einer kleinen Bühne. Wir sehen hier einen Elternbaum, dargestellt von einem Tänzer in brauner Hose, grünem Shirt. Dann sehen wir Jungpflanzen des Baumes, dargestellt von 6 weiteren Akrobaten. Und in diesem Walddrama tanzen sich die Bäume langsam zum Kerninhalt der Doktorarbeit. Tänzer als Pilzsporen verkleidet greifen diese Jungpflanzen an. Das ist im Normalfall in der Natur auch so. Und das macht das Überleben für die dann ganz schwer. Und es ist sehr schön. Tänzerisch dramatisch inszeniert. Im nächsten Moment kommt aber ein Tornado und Überraschung, die Keimlinge können nach dem Sturm viel besser überleben.
Und warum ist diese Überlebenschance dann gestiegen?
Weil einerseits der Sturm erstmal alte große Bäume zerstört, somit gibt es mehr Platz für die kleinen, noch zerbrechlichen Pflanzen und der Sturm hält den jungen Pflanzen die Pilzparasiten vom Leib und das ist der Knackpunkt.
Dance Your PhD klingt ja auch so ein bisschen wie eine Therapie für die Doktoranden selbst, ja. Die bei ihrer jahrelangen Forschungsarbeit sicher auch so einige Nachtschichten einlegt haben. Dauerhafte Nacht- und Schichtarbeit ist aber, so wissen wir ab heute, schlecht fürs Gehirn. Das sagt eine neue Langzeitstudie aus Frankreich.
Der Wechsel von Arbeitszeiten oder Nachtarbeit bringt viele Probleme mit sich. Das wissen wir aus vorigen Studien, von Schlafstörungen bis sozialer Vereinsamung und so weiter. Die neue Erhebung guckt jetzt konkret auf unsere Gehirnleistung. Ergebnis: Schichtarbeit verschlechtert kognitive Fähigkeiten.
Was verstehen die Forscher denn genau in diesem Fall unter kognitive Fähigkeiten?
Unser Denken, Wahrnehmen, Reagieren, Erinnern. Mehr als 3000 Arbeitnehmer wurden befragt und auch neurologisch dafür untersucht, aus allen Branchen und jeden Alters, Schichtarbeiter und Normalarbeiter im Vergleich dann nochmal. Erschreckendes Ergebnis ist, 10 Jahre Schichtarbeit machen zusätzlich 6,5 Jahre älter.
Ich wäre jetzt auch betroffen und bin ziemlich geschockt. Wie kann ich mein Gehirn retten?
Geht, aber da musst du keine Frühdienste mehr machen, keine Spätdienste, keine Wochenenden. Dann ist dein Kopf ruckizucki wieder regeneriert und zwar in nur schlappen 4 Jahren.
Ich sag da jetzt mal nichts zu. Vom Denken noch schnell zum Verdauen. Unserem Darm geht's auch nicht mehr so gut wie früher.
Kann man wohl so sagen. Wissenschaftler haben die Darmflora von Menschen und Menschenaffen miteinander verglichen und schließen so von unseren Ur-Ur-Urahnen auf uns jetzt Menschen.
Also eigentlich von unseren Därmen auf die Därme von früher.
Genau. Und früher hatten die Menschen wohl viel mehr Bakterien, die die Nahrung im Darm zersetzt haben. Die hatten eine viel bessere Verdauung als wir jetzt.
Und warum ist unsere Verdauung schlechter geworden?
Innerhalb von nur ganz wenigen Jahrhunderten ist unsere Nahrung einfältiger geworden. Das ist der Grund. Mehr Fleisch- und Tierprodukte, das sind Lebensmittel, die unser Darm relativ einfach zerlegen kann. Für pflanzliche Nahrung braucht man dagegen ein komplexeres Zusammenspiel von Bakterien.
Die überflüssigen Bakterien haben wir also quasi abgeschafft. Wenn wir jetzt auch noch die Schichtarbeit abschaffen, dann ist die Welt ein kleines bisschen besser geworden, jedenfalls für mich. Vielen Dank, Katrin.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht gibt es einen nassen Streifen von Rheinland-Pfalz bis zur Ostsee. Dort regnet es teils kräftig, sonst bleibt es trocken. Auch morgen viele Wolken und auch viel Regen, nur ganz im Südosten scheint länger mal die Sonne. Die Temperaturen sind sehr unterschiedlich und liegen morgen zwischen 7 und 17 Grad. Das war das Update. Ich bin Stefanie Gebert. Schönen Abend noch.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.